auch für diesen Vormittag, für die Gnade und das Vorrecht, dass wir im Namen des Herrn versammelt sein dürfen, dass wir sein Wort lieben, mit aufrichtigem Herzen danach Verlangen tragen, die Wahrheit zu hören, nicht nur zu hören, sie aufzunehmen, zu glauben, ihrer teilhaftig zu werden, von ihr und mit ihr durchdrungen zu werden, um selbst auch wahrhaftig zu werden. Es ist einfach nötig, dass wir die Dinge nicht nur hören, dass wir sie erleben, dass wir derer teilhaftig werden. Die Predigt, die wir jetzt übersetzen von Bruder Branham, da sagt er, in der Bibel sind die einzelnen Briefe geschrieben. Aber Paulus schreibt, ihr seid ein geschriebener Brief Christi, gelesen von jedermann. Das, was in der Bibel geschrieben steht, muss in denen und durch diejenigen, die glauben, was sie lesen, offenbar werden, dass alle, die die Bibel nicht lesen, es an uns lesen können und aufmerksam werden, um dann in der Bibel zu forschen, ob es noch solche Menschen auf Erden geben kann, in denen Gottes Wort wahr werden kann. Wir sind dem Herrn so dankbar. Ich weiß nicht, wie ihr empfindet, aber es beugt uns so tief unter die gewaltige Hand Gottes, dass er uns in Gnaden angesehen hat. Andere könnten doch ganz mit Recht fragen, seid ihr die Einzigen, die den Anspruch stellen, die Sache Gottes zu wissen, seinen Plan erkannt zu haben? Erhebt ihr euch da nicht? Ist das nicht vermessen, wenn ihr euch dieses Recht herausnehmt? Wir nehmen uns gar nichts heraus. Gott hat uns herausgenommen. Gott hat uns erwählt. Wir können ja nichts dafür. Wir würden heute mit der breiten Masse mitgehen, würden deuten, würden eigene Lehren vortragen. Aber wir sind aus Gnaden dazu bestimmt, Teil an dem zu haben, was Gott jetzt tut. Ich möchte nicht ein Teil eines frommen Programmes sein, möchte ein Teil dessen sein, was Gott jetzt heilsgeschichtlich tut. Und wir haben gestern Abend darüber gesprochen, dass das Neue Testament tatsächlich mit übernatürlichen Begleiterscheinungen begonnen hat. Der Herr begann zu wirken. Die Geburt Jesu wurde vom Himmel her angekündigt mit Gesang der himmlischen Heerscharen begleitet. Johannes der Täufer bzw. seine Geburt wurde übernatürlich bekannt gegeben. Der Engel des Herrn oder Gabriel stand an der rechten Seite des Altars und gab dem Zacharias die Weisung oder gab ihm das Wort, dass Johannes geboren werden würde. Jesus wurde angekündigt, ja bis hin zur Offenbarung. Dem letzten Buch der Bibel wird uns berichtet, dass Johannes auf der Insel Patmos war und dass der Engel des Herrn ihm das alles zeigte und offenbarte und sobald nötig erklärte. Das hat ihn so überwältigt, dass er niederfallen wollte, um ihn anzubeten. Und dann sagte der Engel, bete Gott an, bete Gott an. Ich bin nur ein Mitknecht, einer der Brüder, bete Gott an. Wir verherrlichen keinen Menschen, keinen Propheten, keinen Apostel. Wir verherrlichen den Herrn, sind aber dankbar für alle Propheten und alle Apostel. Auch das haben wir gestern Abend dankbar festgestellt, dass der Dienst, der die letzte Phase der Gemeinde des lebendigen Gottes einleitet, auf übernatürliche Weise begonnen hat. Ein Engel des Herrn kam zu Bruder Brenhim. Ihr wisst, er war in dieser erbärmlichen Hütte, durch die alle Winde wehten, ob sie von Nord, Süd, West oder Ost kamen. In dieser Hütte war noch nicht mal elektrisches Licht. Und plötzlich ein helles Licht auf dem Boden. Und Bruder Brenhim dachte, irgendjemand leuchte mit einer ganz gewaltigen Taschenlampe in diesen Raum hinein. Und das Licht wurde immer heller. Und plötzlich sah er, wie Schritte in diesem Licht vor sich gehen. Und er schaute, und vor ihm stand der Engel des Herrn und sprach zu ihm, ich bin aus der Gegenwart Gottes gesandt, dir zu sagen, dass dein missverstandenes Leben und alles, was du mitgemacht hast, schon angedeutet hat, dass für dich ein besonderer Auftrag oder dir ein besonderer Auftrag gegeben wurde. Ich weiß nicht, ob diese Einzelheiten in der deutschen Sprache schon so vorhanden sind oder ob das nur im Englischen ist. Wir haben ja so viel übersetzt, aber sind nicht immer sicher, ob alles übersetzt worden ist. Aber das überwältigt mich jedes Mal, wenn ich diese persönlichen Zeugnisse höre. Heute Vormittag, oder das heißt heute früh, kam unser lieber Bruder aus Saarbrücken und gab sein Zeugnis, wie Gott ihn geheilt hat. Er hat die Leberwerte vorgelegt von Monat zu Monat. Ja, man könnte fast sagen, die Hoffnung war nicht mehr. Und dann hat Gott eingegriffen. Gott hat geheilt. Und der Arzt hat dann wohl gefragt, wie das gekommen sei. Dann gab er Zeugnis von dem, was Gott getan hat. Doch der Herr ist derselbe. Wir müssen und dürfen mit dem übernatürlichen Wirken Gottes rechnen. Gott ist übernatürlich. Und da, wo er gegenwärtig ist, geschehen übernatürliche Dinge. Aber wir müssen uns normal verhalten, wenn übernatürliche Dinge geschehen. Die meisten Gläubigen sind dann kaum vorbereitet. Dann beginnen sie zu spinnen. Und das sei so ferne wie der Osten vom Westen. Wir müssen darauf vorbereitet sein, wenn Gott mächtig und übernatürlich zu wirken beginnt, dass wir die normalsten Menschen bleiben, die es auf Erden gibt. Ist denn einer von den Propheten unvernünftig geworden? Hat einer die irdischen Dinge anders gesehen als vorher? Jeder und sogar von unserem Herrn heißt es, er wurde an Gebärden als Mensch erfunden. Meint nicht, wenn Gott besonders segnet, dass wir uns dann als Götter zu präsentieren haben. Die Männer Gottes, an die das Wort im Alten Testament erging, sie wurden Götter genannt, aber sie waren noch Menschen hier auf Erden, haben aber Göttliches in sich aufgenommen. Und so sind wir dankbar, dass wir in diesen letzten Tagen eine klare Einsicht und Übersicht von dem haben, was Gott jetzt tut. Damit verbunden ist nur noch ein Wunsch zu äußern, dass wir alles, was dem Herrn im Wege stehen könnte, alles, was den Geist Gottes betrübt, dass wir es von uns lassen, um zu der Einmütigkeit im Geiste zu kommen, damit der Herr wirken und segnen kann. Auch das haben wir gestern Abend betrachtet. Es war schwierig für die Menschen damals zu unterscheiden, was nun zu ihrer Zeit geschehen soll. Wer von ihnen konnte wissen, dass der Herr einmal kommt und dann zurück zur Herrlichkeit und dann nochmal kommen würde, um die Erlösten heimzuholen und dann nachher nochmal wiederkommen würde, um mit den Erlösten auf Erden das tausendjährige Reich zu haben. Im Alten Testament haben die Leute nur gewusst, der Herr kommt. Mehr nicht. Sie haben von keinem Ersten, von keinem Zweiten, von keinem Dritten kommen gewusst. Nur, der Herr, euer Gott, kommt und sein Lohn mit ihm. Wer vermag den Tag seines Kommens zu ertragen? Und wenn er kommt, wird das und das geschehen. Es war keine Einteilung. Das geschah erst im Neuen Testament. Und Paulus konnte sagen, was in früheren Zeiten und Geschlechtern den Menschen verborgen geblieben war, das hat Gott jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten geoffenbart. Es war doch nicht alles geoffenbart. Es kam erst mit der Offenbarung Jesu Christi. Aber heute ist es anders. Heute können wir zurückschauen und sehen, das hat sich erfüllt beim ersten Kommen Christi. Das wird sich beim zweiten Kommen Christi erfüllen. Und ich werde euch heute einige Bibelstellen lesen, mit Gottes Hilfe, um euch zu zeigen, eingeteilt war es schon, nur man konnte es noch nicht sehen. Die Zeit war einfach noch nicht gekommen. Genauso war es im Laufe der Kirchengeschichte, noch nicht zur Zeit Luthers, der ja der größte Gottesmann war, den unser Land hatte, nicht zur Zeit Huss, der größte Mann Gottes in der GSSR, nicht zur Zeit Wycliffe, der große Mann Gottes in England jener Zeit mit dem Huss zusammen war, sondern Gott hat für das Ende bestimmte Dinge aufbewahrt. Wesley, ein großer Gottesmann. William Booth, ein großer Gottesmann. Alles große Gottesmänner, denen wir das Wasser nicht reichen könnten. Aber weil wir am Ende der Tage leben, und die Prophetie für die letzten Tage jetzt ihren Lauf nimmt, kann Gott nicht anders, als sein Wort und seinen Willen zu offenbaren und uns innerlich bereit zu machen, mit ihm zu gehen, ihm zu glauben, damit sein Wort auch an uns Erfüllung findet. Ich bin sehr dankbar, dass wir den Geist Gottes wirken lassen können, der in alle Wahrheit führt, der sogar die Tiefen der Gottheit offenbart, der uns Zukünftiges verkündigt. Denn so steht's ja geschrieben. Unser Herr sagte, wenn der Geist der Wahrheit gekommen ist, er wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe, und er wird euch das Zukünftige verkündigen. Wollen wir's aus der Hand des Herrn nehmen? Dem Johannes wurde auf der Insel Patmos gesagt, ich will dir zeigen, was in Zukunft geschehen wird. Und das wurde gezeigt. Heute ist das Gegenwart, was damals Zukunft war. Heute geschieht das, wovon damals die Rede war. Und wir sind mitten in der Erfüllung biblischer Prophetie begriffen. Und alle, die aus Gott geboren sind, werden sehen, werden hören, ihnen wird das Licht in der Finsternis aufgehen. Wir haben schon in Hebräer 13 ein wunderbares Wort gehört. Der 8. Vers ist sicher allen am bekanntesten. Bruder Schmidt las von Vers 9. Im 8. steht, Jesus Christus ist gestern und heute derselbe und in Ewigkeit. Und danach steht dann der ermahnende Vers, lasst euch nicht durch mancherlei und fremdartige Lehren fortreißen, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch Speisen dies oder jenes, sondern durch Gnade. Das Herz hat mit Speisen herzlich wenig zu tun. Die Speisen wollen wir dem Magen überlassen und vom Magen spricht Gottes Wort nicht. Nur in einem Zusammenhang, ihr wisst, da steht's an Timotheus, da eine kleine Mahnung, falls es ihm nicht so ganz gut geht um die Magengegend, dann soll er der Sache Abhilfe schaffen. Aber wenn es um Gottes Wort geht, dann geht es um die Seele, dann geht es ums Herz. Und was zum Munde eingeht und dann im Magen landet, verunreinigt den Menschen nicht. Aber das, was hervorkommt, nämlich aus dem Herzen, das verunreinigt den Menschen. Der Mensch besteht ja nicht nur aus dem Äußeren. Der Mensch ist ja das eigentliche Innere, die Seele. Nun, in diesem Text, in den wir jetzt nicht weiter eingehen werden, wurden wir aufgefordert, in Vers 12, deshalb hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Lagers gelitten oder Stadttors, so wollen denn auch wir zu ihm vor das Lager hinausgehen und seine Schmach tragen. Jeder, der vom Herrn gerufen wurde, wird, wo immer er sein mag, herausgehen müssen, um den Weg mit dem Herrn zu gehen. Man kann nicht auf dem Breiten und auf dem Schmalen zugleich gehen. Man kann nicht Menschen und Gott gefallen. Man kann nicht das und jenes glauben, entweder wir glauben Gott oder wir glauben das, was Menschen sagen. Wir haben uns entschlossen, Gott zu glauben. Wir haben uns entschlossen zu glauben, wie die Schrift sagt. Und dieser Entschluss kommt nicht von uns, den hat der Herr in unser Herz hineingelegt. Ich werde versuchen, wie schon angekündigt, einige Bibelstellen zu lesen, um uns zu zeigen, wie wichtig es ist, Gottes Wort recht einzuteilen, richtig einzuordnen, zu fügen, wo immer es hingehört. Denn die Dinge sind wirklich so verteilt, das eine hier, das andere dort. Es muss zusammengesucht und gefunden werden. Und erst dann kann das Bild sich abrunden und wir werden sehen, worum es geht. Wir beginnen wieder mit dem Alten Testament und lesen eines der gewaltigsten Verheißungen, oder eine der gewaltigsten Verheißungen, die das Kommen des Herrn betrafen, aus dem Propheten Jesaja, dem 9. Kapitel von Vers 1. Das Volk, das in Finsternis wandelte, wird ein großes Licht erblicken. Über denen, die in umnachtetem Lande wohnen, wird Licht aufstrahlen. Du wirst des Jubelns viel schaffen, wirst die Freude groß werden lassen. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie man jubelt beim Beuteverteilen. Bleiben wir jetzt hier wieder stehen. Dieser erste Teil, der leuchtet uns allen ein, der ist ganz wunderbar verständlich. Alle, die in Finsternis saßen, werden Licht sehen. So wird es uns ja berichtet im Neuen Testament, als der Herr Jesus zu predigen begonnen hat. In Matthäus Kapitel 4 können wir diese Bibelstelle finden, und zwar von Vers 13, Matthäus 4 von Vers 13. Er verließ jedoch Nazareth und verlegte seinen Wohnsitz nach Kapernaum, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt werde, das da lautet: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, das nach dem See zuliegt, das Land jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das im Finstern saß, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Lande und Schatten des Todes saßen, ist ein Licht aufgegangen. Damals ging Licht auf, wodurch? Indem sich biblische Prophetie erfüllte und göttliche Heilsgeschichte ihren Lauf auf Erden nahm. Wir haben die Verheißung, dass es Licht werden sollte zur Abendzeit. Genauso ist gesagt worden, um Mitternacht wird ein Geschrei sein, siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. Aber ich habe das mit Absicht gelesen, um jetzt in Jesaja 9 von Vers 3 weiterzulesen. Dieser eine Teil, den wir gelesen haben in Vers 1 und 2, wird hier in Matthäus 4 ganz deutlich bestätigt. Jetzt heißt es in Vers 3, Jesaja 9, denn das Joch, das schwer auf ihnen lastete, und die Stäbe auf ihrem Nacken, den Stecken ihres Treibers, zerbrichst du wie einst am Tage der Midianiterschlacht. Damit haben sie rechnen können. Und wer in der Heiligen Schrift nachliest, ich glaube, es ist Richter 6 und 7, als Gideon vom Herrn in einer ganz gewaltigen Weise gebraucht wurde und mit 300 Mann die Midianiter geschlagen hat. Also haben sie doch damals, wenn sie das im Zusammenhang lasen, erwarten können, dass der Herr jetzt zuschlägt, dass hier aufgeräumt wird mit den Feinden, dass der Stecken und das Joch zerbrochen wird, dass Befreiung kommt. Es wurde ja in einem Atemzug gesagt und liegt 2000 Jahre in der Erfüllung voneinander. Wir sehen, wie wichtig es ist, die Schrift nicht nur zu lesen, sondern durch den Heiligen Geist zu erkennen, wann sich was erfüllt. In Vers 4 steht, ja, alle Stiefel der dröhnend einherschreitenden Krieger und die blutgetränkten Mäntel werden verbrannt werden, ein Fraß des Feuers. Was sagt ihr dazu? In dem Zusammenhang steht dieses Wort, dass ein Licht aufgehen würde, denen, die in Finsternis leben und so weiter. Und ich lese ja gleich den fünften Vers. Aber beachten wir, was hier steht. Sogar die Mäntel und die Stiefel, alles soll ein Fraß des Feuers werden. Man hat damit rechnen können, zu der Zeit, wenn es im Zusammenhang gelesen wurde, dass wenn der Sohn geboren wird und das Kind kommt, das angekündigt wurde, dann wird sich das alles erfüllen. Stimmt's? Seht, in Vers 5 lesen wir als Begründung für das, was vorher stand. Denn ein Kind wird uns geboren, ein Sohn uns geschenkt werden, auf dessen Schulter die Herrschaft ruhen wird, und sein Name lautet
Wunderbar, Rat, Kraft, Heldengott, Friedefürst. Seine Herrschaft wird weit reichen und des Friedens wird kein Ende sein über dem Throne Davids. Und für seine Königsherrschaft, indem er sie festigt und stützt durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit, der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies vollführen. Merken wir, ich sag's noch einmal, wie schwierig es damals gewesen sein muss, für die Lehrer des Wortes zu unterscheiden, wann sich was erfüllt. Das Kind sollte geboren werden, aber in dem Zusammenhang davon und damit steht, dass der Herr aufräumen würde. Das Licht hervorstrahlt in der Finsternis, aber dass es sein würde, wie am Tage der Midianiter Schlacht, dass eine Schlacht ausgetragen wird und die dröhnend einherschreitenden Krieger auch ihre Abrechnung bekämen. Das aber ist nicht geschehen. Und deshalb, als unser Herr am Kreuze hing, die Enttäuschung sogar derer, ich glaube, es ist in Lukas 24, da sagten die dem Herrn nahestehenden, vielleicht sogar die beiden Emmaus-Jünger, das glaube ich, dass sie es waren, sie sagten in Lukas 24, Vers 20 und 21 steht, ihn haben unsere hohen Priester und der Hohe Rat zur Todesstrafe ausgeliefert und ans Kreuz gebracht. Wir aber hatten gehofft, dass er es sei, der Israel erlösen würde. Aber nun ist bei dem allem heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Wir aber haben gehofft, dass er es sei, der Israel erlösen würde. Lest dazu Lukas Kapitel 1, wie auch hier in dem prophetischen Gebet des Zacharias zum Ausdruck gebracht wurde. Lukas Kapitel 1 von Vers 68. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk gnädig angesehen und ihm eine Erlösung geschaffen und hat uns ein Horn des Heils aufgerichtet im Hause Davids, seines Knechtes. Denn so hat er es durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her verheißen. Und jetzt kommt's. Retten will er uns von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Noch hier zu Beginn des Neuen Testaments werden die beiden Dinge in einem Atemzug genannt. Erlösung und Befreiung von den Feinden. Deshalb haben sie damit gerechnet und waren enttäuscht, dass es nicht geschah. Ohne zu wissen, dass die Dinge doch so weit voneinander liegen können und auch liegen. Ich lese euch noch einiges vor. Ich gehe einfach darin auf. Für uns in diesen Tagen ist das Hauptgewicht oder die Hauptsache, dass die Schrift richtig eingeteilt wird. Dass wir durch die Gnade Gottes erkennen, das ist schon erfüllt und das wird sich noch erfüllen. Jesaja, Kapitel 11. Ihr wisst ja, der Prophet Jesaja ist für mich, man darf ja keine Lieblinge haben, aber dieser Mann war ein von Gott begnadeter Mann. Ich weiß nicht, was er nicht geschrieben hat. Er hat den ganzen Heilsplan Gottes dargelegt. Jesaja, Kapitel 11, von Vers 1. So dann wird ein Reis aus dem Stumpfe Isais hervorgehen und ein Schössling aus seinen Wurzeln Frucht tragen. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Heldenkraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. An der Furcht des Herrn wird er sein Wohlgefallen haben, und er wird nicht nach dem richten, was seine Augen sehen, und nicht recht sprechen nach dem, was seine Ohren hören. Nein, er wird die Niedrigen richten mit Gerechtigkeit und die Gebeugten im Lande mit Recht sprechen mit und Recht sprechen mit Redlichkeit. Bleiben wir jetzt hier einen Moment stehen. Das alles hat sich doch mit Sicherheit im Leben und im Dienste unseres Herrn erfüllt. Er hat nicht nach dem gerichtet, was er sah oder hörte, gerechtes Gericht Gottes kam über seine Lippen. Sein Urteil war das Urteil Gottes, seine Rechtsprechung, Rechtsprechung Gottes, sein Wort war Gottes Wort. Glaubt ihr alle, dass diese Weissagung auf Jesus Christus ist? Natürlich, hundertprozentig. Aber liest bitte mit, was in Vers 5 geschrieben steht, oder schon letzter Teil von Vers 4. Die Erde wird er mit dem Stabe seines Mundes schlagen und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Ja, ist das auch geschehen? Nein, es ist eben nicht geschehen. Aber ich zeige euch, wo es geschehen wird. 2. Thessalonicher, Kapitel 2. Hier hat es Paulus durch den Geist geoffenbart, niedergeschrieben, in welch einer Weise sich das erfüllen würde. 2. Thessalonicher 2, Vers 8. Dann erst wird der Gottlose offen hervortreten, den der Herr Jesus aber durch den Hauch seines Mundes wegraffen und durch den Eintritt seiner Ankunft vernichten wird. Im Alten Testament stand es, wie schon gesagt, in einem Zusammenhang, liegt aber so weit in der Erfüllung voneinander auseinander. Und so müssen wir immer wieder darauf achten, wann was geschieht. Und lest mal bitte Vers 6 mit mir. Oder noch Vers 5 auch und dann Vers 6. Die Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Hüften sein und die Treue der Gürtel seiner Lenden. Dann kommt's. Dann wird der Wolf als Gast bei dem Lamm sein und der Panther sich neben dem Böcklein lagern. Das Kalb, der junge Löwe und der Mastochs werden vereint weiden, und ein kleiner Knabe wird Treiber bei ihnen sein. Merkt ihr, wie all diese Dinge so zusammengebracht wurden? Was wird hier beschrieben von Vers 6? Das tausendjährige Reich, stimmt's? Das tausendjährige Reich. Wolf und Lamm werden miteinander wohnen. Der Junge wird den Löwen an Bart packen und sie werden gemeinsam gehen. Keiner tut mehr dem anderen etwas. Aber hier steht's in Vers 1, ein Reis wird hervorkommen aus dem Stumpfe Isais und der Geist des Herrn, der Geist des Rates, der Heldenkraft, alles wird da sein. Er wird Recht sprechen, wird den Gottlosen schlagen mit dem Hauch seines Mundes, und dann wird Wolf und Lamm miteinander weiden. Ich frage euch nochmal, ein jeder, der dieses Wort las zu der Zeit, hat doch damit rechnen müssen, dass wenn sich das Erste erfüllt, auch das Zweite erfüllt, stimmt's? Deshalb habe ich gestern Abend schon gesagt, wollen wir diese Menschen von damals doch bitte nicht verurteilen. Sie haben das Wort so im Zusammenhang gelesen und konnten nicht unterscheiden, auf welche Zeit der Geist Gottes das eine und das andere Wort geschrieben oder schreiben ließ. Da hören wir im Neuen Testament sagen, dass der Geist Christi in den Propheten wirksam war. Sie haben sich gefragt, auf welche Zeit der Geist Christi denn all diese Dinge in ihnen deutete. Nicht in den Schriftgelehrten und Pharisäern, sondern in den Propheten, an die das Wort erging. Sie waren es, die dann einteilen konnten, wann, was oder wie es geschehen sollte. Auch das haben wir gestern Abend dankbar hervorgehoben. Das Neue Testament begann mit einem biblisch fundierten Dienst Johannes des Täufers, eine prophetische Botschaft, um so dem Herrn den Weg zu bereiten und ein wohlbereitetes Volk zu bringen, das er annehmen würde, wenn er auftritt. Und das geschah. Johannes war biblisch eingeordnet mit seinem Dienst, mit seiner Botschaft. Und alle, die zu ihm kamen und ihn hörten, wurden biblisch eingeordnet und haben verstanden, worum es in der Zeit ging. Genauso ist es jetzt. Die prophetische Botschaft ist nicht dazu da, dass wir uns in alle Himmelsrichtungen zerstreuen und jeder seinen eigenen Weg geht. So wie der letzte prophetische Dienst von Gott biblisch fundiert und biblisch ausgeführt wurde, so sollen alle, die die Botschaft Gottes hören, sich heilsgeschichtlich einfügen in das, was Gott jetzt tut. Es genügt ja nicht, dass Gott einen Propheten sendet, wie er es in seinem Wort verheißen hat. Das Resultat der göttlichen Botschaft muss ein wohlbereitetes Volk sein, das dem Herrn entgegengeführt wird. Das ist doch Sinn und Zweck der göttlichen Botschaft. Seht, wie schon damals, auch das muss hervorgehoben werden, die Dinge gesagt wurden, ohne dass man sie verstanden hat. Jesaja 11 von Vers 10. Hier heißt es, und an jenem Tage wird es geschehen. Da werden die Heidenvölker den Wurzelspross Isais aufsuchen, der als Banner für die Völker dasteht und seine Ruhestätte wird volle Herrlichkeit sein. Jetzt kommt der Vers, den ich hervorheben möchte. Vers 11. Und an jenem Tage wird es geschehen, da wird der Allherr seine Hand zum zweiten Mal ausstrecken, um den Rest seines Volkes, der noch übrig geblieben ist, loszukaufen. Aus Assyrien, unter Ägypten, Oberägypten, Äthiopien, Persien, Babylonien und wo immer auch von den Küstenländern des Meeres. Da wird er den Heidenvölkern ein Banner aufpflanzen und die verstoßenen Israeliten sammeln und das, was von Juda zerstreut ist, zusammenbringen. Von den vier Säumen der Erde her. Halleluja, preis sei Gott. Auf welche Zeit hat der Geist Gottes dieses Wort geschrieben? Auf die Tage, in denen wir jetzt leben. Der Herr bringt das Volk Israel zusammen von den Enden der Erde. Er sammelt die Zerstreuten, aber wir sehen, es muss aufgeteilt werden. Denn die Verheißungen, die gegeben wurden, stehen tatsächlich im Gesamten geschrieben. Und wie schon vorhin hervorgehoben und betont, niemand im Alten Testament vermochte eine Einteilung zu geben. Erst im Neuen Testament, nachdem das göttliche Heilsgeschehen seinen Anfang nahm, konnte man einteilen. Und lasst es mich auch hervorheben, wenn Gott uns nicht Gnade geschenkt hätte, könnten wir es heute noch nicht. Oder meint ihr, dass irgendjemand da wäre, der kommen könnte und sagen, ich habe die Sache im Griff? So geht das nicht. Gott hat in die Gemeinde die verschiedenen Dienste gesetzt, auch solche, damit das Wort recht geteilt wird, auf seinen Platz gestellt wird, damit wir die Zusammenhänge sehen. Jedes Mal, wenn ich die vier Evangelien lese, dann sehe ich genauso die Mühe, dass Menschen, die nicht unterscheiden können, nicht wissen, was für Israel bestimmt ist und was für die Gemeinde bestimmt ist. Wann, was und in welchem Zusammenhang es sich zu erfüllen hat. Aber Gott schenkt ja Gnade, dass wir in diesen Tagen nicht nur lesen, sondern verstehen. Eben weil die Zeit da ist, wo nicht gedeutet wird, was geschrieben steht, sondern wo sich erfüllt, was geschrieben steht. Im Propheten Jesaja steht noch mehr, noch viel mehr steht da geschrieben. Ihr wisst, in Kapitel 61 ist die Rede von dem Tag des Heils und von dem Tag der Rache, auch in einem einzigen Zusammenhang. Jesaja 61, Vers 2. Hier steht ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen. Beides wird in einem Atemzug gesagt und beides liegt mindestens 2000 Jahre in der Erfüllung auseinander. Als unser Herr deshalb in der Synagoge zu Kapernaum aus dem Propheten Jesaja 61 las, hat er nur den ersten Teil und nicht den zweiten gelesen, weil der zweite auf jene Tage nicht zutraf, sondern auf den Tag des Herrn zutrifft, der da hereinbrechen wird über die Menschheit. Lesen wir dazu aus Jesaja 34 von Vers 8. Jesaja 34 von Vers 8. Denn ein Tag der Rache ist für den Herrn da, ein Jahr der Vergeltung für den Streit mit Zion. Da werden Edoms Bäche sich in Pech verwandeln und sein Staub in Schwefel, und sein Land soll zu brennendem Pech werden. Bei Tag und bei Nacht erlischt es nicht. In Ewigkeit steigt der Rauch von ihm auf. Von Geschlecht zu Geschlecht bleibt es verödet liegen. In ewigen Zeiten soll niemand sein, der es durchwandert. In welchem Zusammenhang steht das hier? Könnt es im selben Kapitel lesen, nämlich Jesaja 34, Vers 4. Hier steht geschrieben, auch das gesamte Heer des Himmels wird sich auflösen und der Himmel sich zusammenrollen wie eine Schriftrolle, und sein ganzes Heer wird zerfallen, wie das Laub vom Weinstock abwelkt und wird, und wie dürre Blätter vom Feigenbaum abfallen. Sollen wir dazu Jesaja 13 lesen? Hier steht's wiederum geschrieben, Jesaja 13 von Vers 9, heulet, denn nahe ist der Tag des Herrn, wie ein Dieb, nahe ist der Tag des Herrn, wie ein Wetterschlag kommt er vom Allmächtigen. Darum hangen alle Arme schlaff herab, jedes Menschenherz verzagt, sie geraten in Bestürzung und Krämpf und Wehen, befallen sie wie ein Weib in Geburtsnöten, winden sie sich, einer starrt den anderen an, ihre Gesichter glühen wie von Feuerröte übergossen. Ihr könnt zu dem anderen Wort, das wir schon lasen, Vers 10 noch lesen, und tun wir es gemeinsam. Denn die Sterne des Himmels und die großen Sternbilder unter ihnen lassen ihr Licht nicht mehr leuchten. Die Sonne verfinstert sich schon bei ihrem Aufgang und der Mond lässt sein Licht nicht leuchten. Hier wird uns das alles beschrieben, was kommen wird. Wir sehen es im Alten Testament, aber im Neuen wird es erfüllt, und zwar in der von Gott dafür bestimmten Zeit. Ihr könnt dasselbe im sechsten Siegel nachlesen, in Offenbarung, dem sechsten Kapitel von Vers 12. Hier steht Offenbarung, Kapitel 6 von Vers 12. Weiter sah ich das Lamm, das sechste Siegel öffnen, da entstand ein gewaltiges Erdbeben, und die Sonne wurde schwarz wie ein härenes Sackkleid, und der Mond wurde wie Blut. Die Sterne des Himmels fielen auf die Erde wie ein Feigenbaum, der seine unreifen Früchte abwirft, wenn ein Sturmwind ihn schüttelt. Der Himmel verschwand wie eine Buchrolle, die man zusammenrollt, und alle Berge und Inseln wurden von ihrer Stelle weggerückt. Haben wir dasselbe nicht eben im Propheten Jesaja gelesen? Und jetzt im Neuen Testament sehen wir die Einteilung, wohin es gehört. Ich frage euch, hat Martin Luther, hat John Wesley, hat einer von ihnen gewusst, was der Tag des Herrn ist? Wenn ihr nachliest, sie haben gesagt, als Johannes in der Offenbarung schrieb, er war im Geist am Tage des Herrn, da sieht man die Anmerkung schön und groß am Sonntag. Was hat der liebe Sonntag den Konstantin im Jahre 321 zum Feiertag erhoben hat? Was hat dieser liebe Sonntag mit dem Tag des Herrn, von dem die Bibel spricht, zu tun? Der Tag des Herrn, der kommen wird, wird auch den Sonntag verbrennen, denn er wird brennen wie ein Ofen. Haben all die Männer Gottes, ein Modi, ein Fini, wer sie alle waren, große, gewaltige Männer Gottes. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Möchte nicht persönlich werden, aber hervorheben möchte ich's doch. Würden wir weltberühmte Evangelisten dieser Tage fragen? Würden wir uns an die Fernsehanstalten in den USA begeben und die Leute fragen, die sich feiern lassen, die Millionen Publikum haben, von einem Ende bis zum anderen? Würden wir fragen, weißt du, was der Tag des Herrn ist? Weißt du, was Gott verheißen hat? Weißt du, worum es geht? Dann würde jeder sein Programm wissen, aber nicht den Willen Gottes. Und ich vertue mich dabei nicht. Wer an der prophetischen Botschaft dieser Zeit vorbeigeht, hat keine göttliche Orientierung. Gott hat sein Wort gesandt, uns gesund zu machen. Gott hat sein Wort gesandt, uns zu informieren, und sein geoffenbartes Wort leuchtet als ein helles Licht in dunklem Orte, und in seinem Licht sehen wir das Licht. Es strahlt auf in der Finsternis. Also, wir sind Gott dankbar für den prophetischen Dienst, für das prophetische Wort, für die Einführung in den Heilsratschluss unseres Gottes in diesen Tagen. Wer aber, wie schon wiederholt gesagt, den Anfang nicht mitmachen will, der wird das Ende nicht mitmachen können. Irgendwo beginnt Gott. Und da, wo Gott beginnt, da beginnt er. Und da hast du und ich zu beginnen, oder Gott beginnt da mit dir und mit mir. Nicht jeder beginnt auf seine Art, hier eins, hier noch eins und da das nächste. Gott setzt einen Anfang, Gott macht einen Anfang. Und in diesen Anfang müssen wir hineinkommen. Ein Beispiel. Als Judas ausschied und es anstand, den 12. zu wählen und das Los geworfen werden sollte, da sagte Petrus, es muss jemand sein, der von Anfang an dabei war, nämlich von der Taufe des Johannes. Nicht jemand, der jetzt kommt und sagt, guten Tag, ich mache mit. Wir müssen den göttlichen Anfang, da müssen wir anfangen. Mit diesem göttlichen Anfang hat's auch in unserer Generation begonnen. Gott hat einen Anfang gemacht, um die Endzeit einzuleiten. Ich frage euch noch mehr. Hat Gott nicht auch einen Anfang mit Israel gemacht? Hat Gott nicht aus allen Völkern aus über 100 Ländern zurückgebracht? Gab es nicht einen 14. Mai 1948, wo man in den Straßen Jerusalems den herrlichen Chorus, den Bruder Brenim als erstes nach Öffnung der Siegel gesungen hat, Glory, Glory, Halleluja. Den haben sie gesungen am 14. Mai. Und Bruder Goldner, der uns das so erklärt und gesagt hat, zumindest mir, wir schliefen ja manchmal im gleichen Raum, er war ganz ergriffen. Er sagte, Bruder Frank, du kannst dir gar nicht vorstellen, was hier vor sich gegangen ist. Was ist es? Gott macht einen Anfang. Und in diesen göttlichen Anfang müssen wir einsteigen, wenn wir mit Gott enden wollen. Wer mit Gott nicht beginnt, kann mit Gott nicht enden. Du kannst nicht irgendwo über den Zaun steigen und sagen, hier bin ich. Du musst den Weg beschreiten, den Weg Gottes. Beim ersten Kommen Christi ist der Weg gebahnt worden und plötzlich rief Jesus aus, ich bin der Weg. Da ist die Wahrheit verkündigt worden. Jesus rief aus, ich bin die Wahrheit. Alles ist verkündigt worden und alles hatte in ihm seinen Bestand. Wer damals, so haben wir es auch gestern gelesen im Lukas-Evangelium, von all den Schriftgelehrten und Pharisäern nicht die Möglichkeit hatte, sich zu unterordnen und Ja zu sagen in seinem Herzen zu dem, was dort vor sich ging. Ihr wisst ja, es ist reichlich schwer, wenn Lehrer des Wortes da plötzlich einen Mann mit einem Kamelsfell umgehangen sehen, die haben sie vielleicht noch lustig gemacht und hätten sagen können, solch ein Kamel. Aber das war's nicht. Es war ein Mann von Gott gesandt. Ein Mann mit der göttlichen Botschaft. Ein Mann, mit dem Gott Heilsgeschichte gemacht hat. Ein Mann, dessen Dienst biblisch eingeordnet war. Und der begonnen hat, Gott den Weg zu bereiten und dem Herrn ein Volk vorzubereiten. Es hängt beides miteinander zusammen. Genauso ist es in diesen Tagen. Wie viele Menschen haben Bruder Brenim gehört? Man kann sprechen mit wem man will, wer irgendwie nur ein wenig mit der Sache Gottes in den Vereinigten Staaten zu tun hat. Oh, sie haben alle von dem großen Gottesmann gehört, auch wenn sie ihn persönlich nicht gekannt haben. Fragt man aber, worum es da ging, dann sind sie mit ihrem Latein am Ende. Aber ihr wisst, es gibt ja ein kleines und ein großes Latein. Vielleicht haben sie eben nur das kleine gehabt. Aber sie sind dann am Ende. Warum? Weil sie mit Gott den Anfang nicht geschafft haben, den Anschluss nicht bekommen haben. Vor Jahren haben wir hier darüber gesprochen, dass es nötig ist, wenn Gott etwas tut, den Anschluss an das Wirken Gottes zu bekommen. Nicht nur irgendwo Stimmung zu machen, sondern zu prüfen, was Gott verheißen hat, um zu wissen, was er jetzt tut, und dann noch einen Schritt weiter, um Anteil an dem zu haben, was er verheißen und was er dann auch tut. Wir können weiterlesen, was das Ende betrifft im Propheten Jesaja. Den habe ich nun heute mal einmal gewählt. Es ist ja ein herrliches Wort Gottes hier. Jesaja Kapitel 63. Hier steht von Vers 1. Jesaja 63 von Vers 1. Wer ist es, der dort von Edom herkommt, von Bozra, in hochroten Kleidern? Ich möchte euch darauf aufmerksam machen, dass wir vorher gelesen haben, die Bäche Edoms sollen zu Schwefel werden. Wer ist das, der daherkommt von Edom, von Bozra, in hochroten Kleidern? Prächtig ist er in seinem Gewand, stolz schreitet er einher in der Fülle seiner Kraft. Und dann spricht er: Ich bin es, der mit Gerechtigkeit redet und reiche Mittel hat zu retten. Dann wird er gefragt: Woher rührt das Rot an deinem Gewande? Und warum sehen deine Kleider aus wie die eines Keltertreters? Die Kelter habe ich getreten, ich allein, denn von den Völkern stand mir niemand bei. Da habe ich sie in meinem Zorn niedergetreten und in meinem Grimm zerstampft. Dabei ist ihr Lebenssaft an meine Kleider gespritzt, so dass ich meine ganze Gewandung besudelt habe. Denn ein Tag der Rache lag mir im Sinn und das Jahr meiner Erlösung war gekommen. Ich schaute mich um, doch niemand war da, um zu helfen. Ich blickte erstaunt umher, doch niemand war da, der mir beistand. Da hat mein Arm mir geholfen und mein Grimm hat mir Beistand geleistet. So habe ich den Völker in meinem Zorn niedergetreten und sie in meinem Grimm zerschmettert. Ich habe ihren Lebenssaft zur Erde rinnen lassen. Hier wird uns die Abrechnung, die der Herr mit all den Feinden nehmen wird, geschildert im Worte Gottes. Wir könnten in der Offenbarung nachlesen, dass der Herr die Zorneskälter selber tritt. Ihr wisst, die Dinge haben ihre Parallelen aus dem Alten in das Neue Testament hinein. Überall hat Gott etwas sagen lassen, angefangen hat's mit 1. Mose 3, Vers 15, dass ein Sohn geboren werden soll oder jemand komme, nämlich der Same des Weibes, um der Schlange den Kopf zu zertreten. Dann steht in Micha 5, die gebären soll, die wird gebären. Das ist sehr wichtig, wie manchmal Dinge dann neu hervorgehoben und betont worden sind, um das, was schon gesagt worden war, noch einmal in Erinnerung zu rufen. Hier in Micha 5 wird uns gesagt von Bethlehem und so weiter. Und dann heißt es in Vers 2, Micha Kapitel 5, Vers 2. Darum wird er sie preisgeben bis zu der Zeit, wo sie, die gebären soll, geboren hat. Und der Rest seiner Volksgenossen zu den Kindern Israel zurückkehrt. Auch in diesem Vers haben wir wieder zwei Dinge. Wir haben gelesen, dass er seine Hand zum zweiten Mal ausstrecken und den Rest Israels wieder sammeln wird. Hier wird uns gesagt, dann wird die gebären, die gebären soll. Und der Herr wird die Kinder Israel, den Rest seiner Volksgenossen, wieder zurückführen. Uns ist an diesem Wochenende groß geworden, dass Gottes Wort nicht einfach nur gelesen, dem Verstande nach begriffen werden darf. Es muss uns durch göttliche Offenbarung kund werden. Es muss uns gezeigt werden, in welch einer Weise es sich erfüllt. Hier steht von Bethlehem geschrieben. War Christus in Bethlehem geboren? Natürlich. Hätten die Schriftgelehrten es damals nicht erkennen müssen? Sie waren verblendet. Warum? Gott wusste, dass sie nicht glauben werden. Und deshalb hat er es gleich durch den Propheten Jesaja am Anfang sagen lassen, dass sie immerfort hören, aber nicht zum Verständnis gelangen werden. Und er sagt, ich verhülle ihre Augen, damit sie nicht sehen. Ihr kennt alle das Schriftwort, mit sehenden Augen sehen sie nicht und mit hörenden Ohren hören sie nicht. Warum? Weil die Zeit für sie nicht da war. Da kommen wir zu dem ganz entscheidenden Punkt. So wie der Herr dafür sorgte, dass im Alten Testament Josef zum ersten Mal von seinen Brüdern nicht erkannt wurde und er sich ihnen nicht offenbarte als der, der er war, so kam der Herr in sein Eigentum, hat den Seinen die Augen gehalten, dass sie ihn nicht erkennen konnten, eben weil sein erstes Kommen noch nicht das zweite und noch nicht das dritte sein konnte. Zuerst kam er, um die Erlösung zu bringen, und die hat er gebracht, hat einen neuen Bund auf Golgatha gemacht und gesagt, dies ist der neue Bund in meinem Blute. Dann kam die Zeitspanne, in der wir jetzt noch leben, der Herausrufung der Gemeinde. Und danach wendet er wieder sein Heil und sein Angesicht dem Volke Israel zu. Ihr wisst, wir warten auf die Hinwegnahme der Gemeinde. Wir haben im Alten Testament dafür Hinweise wie Henoch, der siebente nach Adam. Er gefiel Gott und ward nicht mehr gefunden auf Erden, sondern wurde hinaufgenommen. Das war eine der Fragen, die ich zu stellen hatte, als mir gesagt wurde, die Entrückung habe stattgefunden. Da habe ich nur sagen können, Henoch ward entrückt und ist auf Erden nicht mehr gefunden worden. Ihr seid entrückt und seid noch auf Erden. Seht, man muss einfach auch da in diesem Punkt nicht nur das Wort beherzigen. Man muss, wie ich es vorhin sagte, klaren Menschenverstand behalten, nüchtern bleiben, genau wissen, dass Gott erfüllt, was er gesagt hat, alles zu seiner Zeit. Wir glauben an die leibhaftige Wiederkunft des Herrn, wie er leibhaftig in den Himmel gefahren ist. Und dem Thomas sagen konnte, rühre mich an und sehe, dass ich es bin. Ein Geist hat weder Fleisch noch Knochen. Was war's? Keine Lehre, keine Erkenntnis. Das fleischgewordene Wort, der persönliche Gott in Christus, ist Gott uns persönlich erschienen. Zu Pfingsten kam er im Geiste, um in der Gemeinde allgegenwärtig zu sein durch den Heiligen Geist. Aber wenn er wiederkommen wird, um die Seinen heimzuholen, dann wird er uns alle zu sich hin versammeln. Da gibt's das schöne Wort im Matthäus-Evangelium. Beispiel vielleicht nicht so ganz gut in dem Zusammenhang und dennoch biblisch, wo das Aas ist, versammeln sich die Geier. Steht hier im Zusammenhang mit diesem Thema. Die Versammlung oder die Zusammenführung aller Erlösten wird nicht hier oder da sein. Sie wird zum Herrn hin sein. Gemeinsam werden wir ihm in der Luft begegnen. Gemeinsam werden wir mit ihm zur Herrlichkeit eingehen. Gemeinsam werden wir mit ihm das Hochzeitsmahl des Lammes feiern. Es könnte sein, wer gut aufgepasst hat beim Vorlesen des Wortes, dass da eine Frage übrig geblieben ist. Denn darin haben wir gelesen, der Himmel wird wie eine Buchrolle zusammenrollen. Dann könnte die Frage entstehen, wenn wir in den Himmel genommen werden und der Himmel dann zusammenrollt wie eine Buchrolle, werden wir dann mit eingerollt? So könnte man ja schließlich fragen. Ich meine, wer aufmerksam las, seid völlig unbesorgt. Wir werden im neuen Jerusalem sein. Das neue Jerusalem wird nicht zusammengerollt werden. Nein und nochmals nein. Das neue Jerusalem hat der Feind nie betreten können. Da war er nie drin, wird nie drin sein. Im Himmel war er. Von dort ist er rausgeworfen worden. Deshalb ist auch der Himmel unrein und muss erneuert werden und wird erneuert werden. Deshalb sagte schon der Prophet Jesaja, ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Macht euch keine Sorgen. Gott hat alles so herrlich geplant. Nie wird er in Verlegenheit kommen. Nie wird etwas schief, nicht bei Gott. Gott ist herrlich. Er ist erhaben. Er ist groß. Ihm können wir völlig und ganz vertrauen. Ungeachtet dessen, was kommen oder gehen mag, wir möchten mit dem Herrn gehen und bereit sein, wenn er wiederkommt, um die Seinen heimzuholen. Vielleicht haben wir an diesem Ort den Namen des Mannes, den Gott in unserer Zeit gebrauchte, nicht so oft erwähnt, wie es hier und da geschieht. Aber ich darf wohl sagen, ich habe die Predigten Bruder Brenhams hier in diesem Saal alle übersetzt. Ich habe sie alle übersetzt. Ich habe sie vielleicht noch nicht alle in Schriftform herausgegeben, aber hier sind sie alle übersetzt worden. Es gibt nämlich auch dort die Leute, die durch die Hintertür einsteigen. Und dann sagen sie so ganz schön, ja, da gibt's aber noch Predigten, die der Bruder Frank euch vorenthält. Ihr macht euch keine Begriffe, mit welchen Raffinessen der alte Teufel umgeht. Er hat schließlich mehr Erfahrung als wir alle zusammen. Er hat eine fast 6000-jährige Erfahrung. Er weiß, mit jedem Menschen, mit jeder Situation fertig zu werden. Aber diese Gemeinheiten, die können wirklich nur von ihm stammen. Selbst wenn ich's wollte, könnte ich's nicht. Ist ja alles offen und jeder weiß, welche Predigten gehalten worden sind. Ein ganzes Register von A bis Z, das besteht. Aber es wird nur deshalb gesagt, um das Vertrauen zu zerstören, zu untergraben. Und wenn an einer Säule von jeder Seite gegraben und gegraben wird, dann kann es tatsächlich passieren, dass sie eines Tages untergraben ist. Aber ich sag euch, wann das nicht geschehen kann. Wenn sie auf Felsen gebaut ist, dann sollen die Leute ihre Spaten kaputt machen, sollen aufhören, denn sie haben keinen Erfolg. Wir haben nicht auf Sand gebaut, preis sei unserem Gott. Wir haben den Sand beiseite getan, bis wir Felsengrund erreicht haben. Mögen jetzt die Stürme kommen und die Wasser an den Bau dringen. Der Bau bleibt bestehen. Warum? Weil er auf Felsen gegründet ist. Auf welchem Felsen? Auf der Offenbarung Jesu Christi, unseres Herrn. Und das ist ein Felsen, der schon jeden Sturm überstanden hat und auch die letzten überstehen wird. Jeden Platzregen, alles, was da kommen mag. Er hat's überstanden und nicht nur das. Er ist es auch und er ist der Einzige, der sich erheben und das Machtwort sprechen kann. Und dann legen sich Sturm und Wellen. Wenn er als der Herr spricht, muss alles ruhig werden. Ich meine, er hat gesprochen. Wer sein Wort hört, wird stille in seiner Gegenwart, lässt sich nicht mehr unruhig machen, wird nicht mehr von den Winden der Lehre, wie wir es im Einleitungswort hörten, hin und her getrieben, sondern wird ruhig in Gott, gegründet auf dem Felsen des Wortes, auf dem Felsen, der Jesus Christus ist, und er ist ja das Wort. Und Himmel und Erde werden vergehen, aber sein Wort bleibt in alle Ewigkeit. Und auf dieses Wort sind wir durch die Gnade Gottes gegründet worden. Wie bis jetzt, so werden wir auch in Zukunft mit Gottes Hilfe die Dinge recht einordnen. Ihr wisst genau, wir haben nichts vorher verkündet, es sei denn, wir hatten Klarheit darüber. Wir haben hier nicht gemutmaßt, wir haben nicht gesagt, es könnte sein, wir haben nur verkündigt, was mit letzter Gewissheit verkündigt werden konnte. Wir haben nicht irgendwie uns Dinge angemaßt, die Gott uns nicht gegeben oder anvertraut hätte. Nein, wir haben nicht gleich alles gewusst. Wir haben nicht gleich alles einordnen können. Und manches mag noch übrig geblieben sein. Wenn aber die Stunde und die Zeit dafür gekommen sein wird, dann sag ich's euch heute im Vertrauen zu Gott. Dann wird er uns die Gnade schenken. Auch das, was er in Zukunft tut, werden wir dann biblisch einordnen können. So wie wir bis heute jede Bibelstelle gefunden haben, um alles biblisch zu begründen und einzuordnen, so werden wir bis ans Ende jede Bibelstelle finden. Ihr wisst, das war übrigens die Stärke der Evangelisten im Neuen Testament und der Männer Gottes. Sie haben alles biblisch einordnen können. Um euch da zwei, drei Beweise zu geben, lasst mich in Kürze aus Matthäus Kapitel 2 lesen. Was in Vers 5 geschrieben steht, haben wir bereits behandelt. Ich lese euch jetzt, was in Vers 15 geschrieben steht. Matthäus Kapitel 2, Vers 15. Von Jesus wird hier gesagt, dort blieb er bis zum Tage des Herodes, so sollte sich das Wort erfüllen, das der Herr durch den Propheten gesprochen hat, der da sagt, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Was war's? Erfüllung der Schrift. Die Männer haben nicht nur geschrieben und dargelegt, was geschah, sie haben den Nachweis geführt, dass nicht nur etwas geschehen ist, sondern dass sich biblische Prophetie erfüllt hat. Wenn wir in demselben Geiste sind, dann werden wir denselben Weg gehen. Gott ändert sich nicht. Auch der Dienst seiner Knechte ändert sich nicht. Matthäus 2, Vers 17. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der das spricht. Wisst ihr, ich würde es euch sogar einmal raten, die Evangelien zu lesen und dann auch später insbesondere die Römerbriefe und die Hebräerbriefe, um zu sehen, wie viel alttestamentlicher Inhalt im Neuen Testament verwendet wurde und wie der Nachweis im Neuen erbracht wurde, dass sich das Alte erfüllt hat. Von dem Tag des Herrn wollte ich noch eine Stelle lesen, und zwar aus Matthäus Kapitel 3. Hier hat Johannes gepredigt Und wir sehen, dass er auch damals noch beide Dinge in einem Atemzug genannt hat. Das ist erstaunlich. Matthäus Kapitel 3, hier lesen wir Vers 11 und 12. Ich taufe euch nur mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht genug, ihm seine Schuhe abzunehmen. Der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in seiner Hand und wird seine Tenne gründlich reinigen. Seinen Weizen wird er in die Scheuer sammeln, die Spreu aber mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Stell euch vor, dieser Sprung. Er ist, der euch mit Geist und Feuer taufen wird. Schön, das glauben wir, hat's getan seit Pfingsten. Und dann der Sprung bis zur Ernte, der den Weizen in die Scheuer sammeln wird, der seine Tenne gründlich reinigen wird, der die Spreu mit unlöschlichem Feuer verbrennen wird. Stell dich mal vor, dieser Sprung. 2000 Jahre, eins vom anderen, in einem Atemzug genannt. Oh, die Propheten Gottes. Durch sie hat Gott reden können. Aber durch die Apostel hat er das von ihnen Geredete eingeteilt, eingeordnet und gezeigt, wo, wann, was hingehört. Damals ist keine Spreu vom Weizen getrennt worden. Damals ist nichts mit Feuer verbrannt worden. Ihr könntet es nachlesen in Matthäus 13 und anderen Bibelstellen, wo von dem Ende der Zeit und von der Ernte die Rede ist und wo der Herr den Weizen in seine Scheuer sammeln und die Spreu verbrennen wird. Alles in dem Zusammenhang kommen wird, der Tag, es brennen wie ein Ofen. Hier haben wir es wieder auch im Neuen Testament, wie schon von Zacharias, dass beides in einem Vers niedergeschrieben wurde und liegt trotzdem weit voneinander. Danken wir unserem Gott, der uns die Gnade geschenkt hat, die Verbindung zu ihm und zu seinem Worte zu bekommen. Und dass wir die Dinge, um die es jetzt hauptsächlich geht, tatsächlich durch den Geist geoffenbart sehen und verstehen können. Es ist nicht unser Verdienst noch Würdigkeit. Es geschieht deshalb, weil dieses die Zeit ist, die Gott dafür bestimmt hat. Wie viele singen in der gesamten charismatischen Bewegung: Dies ist der Tag, dies ist der Tag. Dies ist auch der Tag. Aber an diesem Tage erfüllt Gott sein Wort. An diesem Tage macht Gott Heilsgeschichte. An diesem Tage genügt es nicht, dass wir auf und ab hüpfen und in die Hände klatschen. Das könnte auch noch kommen. Ich bin dem nicht abgeneigt. Wir glauben an keine toten Gottesdienste, wie wir nicht an einen toten Gott glauben. Wir glauben, dass Gott lebt. Wir glauben, dass sein Wort lebendig ist. Und wir glauben, dass Gott uns lebendig gemacht hat. Und man suche nicht den Lebenden bei den Toten. Aber wir glauben nicht daran, dass wir unseren Gefühlen ohne das Wirken des Geistes da nun freien Lauf geben sollten. Wir glauben aber daran, dass wir mit dem Wirken des Geistes mitgehen sollen. Amen. Wir müssen mit dem Wirken des Geistes mitgehen. Wenn Freude durch den Herrn aufkommt, lass doch die Freude zum Ausdruck kommen. Wenn Jubel aufkommt, lass ihn doch durchdringen. Warum nicht? Hat nicht auch der Mann hier, der Zacharias, gesagt, oder auch Maria zuerst: Mein Geist jubelt und meine Seele frohlockt in Gott, meinem Heiland. Es hat alles seinen Platz. Oh, was wünschte ich, dass hier prophetische Gebete zum Throne Gottes emporsteigen würden. Gebete, die das, was Gott gemäß seinem prophetischen Wort jetzt tut, das mit einschließen, das hervorheben und Gott dafür danken. Ihr wisst, ein jeder dankt ja für das, was ihm von Gott zuteil geworden ist. Wird ein Blinder sehend, der sagt nicht, Herr, ich danke dir für ein paar neue Schuhe, sondern er sagt, Herr, ich danke dir, dass ich wieder, ihr wisst, genau da, wo Gott etwas getan hat, genau darauf wird unsere Danksagung gerichtet sein. Auf Erlösung, auf Befreiung, auf Vergebung, auf Gnade und Heil. Aber dann kommt noch hinzu, dankbar für das geoffenbarte Wort. Dankbar, dass der Herr uns die Augen geöffnet hat, dass wir sehen können. Dankbar, dass er unsere Herzen aufgetan hat, damit wir glauben können. Glauben, wie die Schrift gesagt hat. Das ist, so glaube ich, unser aller tiefstes Verlangen, dass Gott den angefangenen Weg mit uns bis zu Ende geht und dass keiner auf der Strecke bleibe, dass keiner zurückbleibe, dass sich in keinem ein Herz des Unglaubens finde Gott gegenüber, dass bei keinem gefragt werden müsste, wer glaubt unsere Botschaft und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden, dass man unter den Herausgerufenen und Erlösten sagen könnte, weil wir die göttliche Botschaft glauben, deshalb ist der Arm des Herrn uns offenbar geworden. Und seine Rechte verleiht uns den Sieg. Seine Rechte ist erhöht. Man wird noch singen von dem Siege Gottes in den Hütten der Gerechten. Gott sei Dank für sein Wort. Gott sei Dank für die Erleuchtung seines Wortes durch den Heiligen Geist. Gott sei Dank, dass er zwischen ihm, seinem Wort und uns diese Verbindung hergestellt hat, dass auch wir in demselben Geiste, in dem Propheten und Apostel waren, sein dürfen, um zu sehen, was sie sahen, zu hören, was sie hörten, zu verstehen, wie sie verstanden haben. Einfach eins sein mit Gott. Durch das Wort unter dem Blute, geleitet durch den Heiligen Geist. Und dass alles, was hindernd im Wege steht, aufgeräumt würde nach dem Wort der Schrift. Räumt meinem Volke jeden Anstoß aus dem Wege. Bahnet dem Herrn einen Weg, ebnet eine Straße für unseren Gott. Auch aus dieser Zeit wird ein wohlbereitetes Volk dem Herrn entgegengeführt werden. Ich möchte dazu gehören. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Vielleicht singen wir den Chorus, so wie ich bin, so muss es sein. So wie so muss es sein, nicht meine Kraft, nur du allein. Dein Blut wäscht mich von Sünden rein. O Gottes Lamm, ich komm. Gibt Jesus Ehre, o gibt Jesus Ehre, der uns mit seinem Blut erkauft, o gibt ihm Heiland Ehre, o gibt Jesus Ehre. O gibt Jesus Ehre, der uns mit Geist und Feuer tauft. O gibt ihm Heiland Ehre. Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir für dein teures und heiliges Wort. Ich danke dir dafür, dass du uns gewürdigt hast, dich in diesen Tagen zu hören und zu verstehen. Nach dem Wort der Schrift, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Du redest nicht mehr in Rätseln und Gleichnissen mit uns. In voller Offenheit führst du uns in dein Wort, wie gebetet wurde, in deinen ganzen Ratschluss hinein. Treuer Gott, das prophetische Wort steht fest. Es leuchtet in der Finsternis. Es geht in Erfüllung vor unseren Augen. An Israel, an den Völkern, an der Gemeinde, an der Braut, Herr, in jedem Bereich erfüllt sich jedes Wort, das du je ausgesprochen hast. Habe Dank, dass du uns in deine Schule genommen hast, dass wir zu deinen Füßen sitzen dürfen, um deine holdseligen Rede zu hören. Treuer Gott, wir haben nichts gewusst, nichts haben wir mitgebracht. Alles, was wir heute wissen oder haben, verdanken wir dir. Und deshalb rühmen wir deinen heiligen Namen und geben dir die Ehre. Treuer Gott, zünde ein Feuer in unseren Herzen an. Lass Dankbarkeit hervorkommen, denn du hast Großes an uns getan. Wir danken dir für den prophetischen Dienst, für die Hervorhebung der Verheißungen, für die Betonung dessen, was du für diese Zeit bestimmt hast. Du hast es auf den Leuchter gestellt, und der Leuchter ist die Gemeinde. Herr, ich danke dir dafür und preise deinen Namen. Wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln, nicht Deutungen gefolgt, sondern der klaren Offenbarung des Wortes. Segne dein Volk, deine bluterkaufte Schar, verbinde uns aufs Innigste in deiner göttlichen Liebe. Nimm all die Dinge hinweg, die störend wirken, o Herr, die uns betrüben, die uns aufhalten. Herr, mögen wir unser Angesicht zu dir emporheben im Glauben, über alles hinweggehen, über alles hinwegsehen, um dich vor Augen zu behalten. Segne unseren Besuch aus Polen, o Herr. Segne uns alle, die wir heute hier sind, und mit uns dein gesamtanbetendes Volk auf der ganzen Erde. Treuer Gott, du hast einen übernatürlichen Anfang jetzt am Ende der Endzeit gemacht. Du wirst übernatürlich wirken und in mächtiger Weise das Werk in deiner Braut vollenden. Was Menschen noch nicht gehört und gesehen haben, davon werden wir berichten können und deinen Namen preisen, denn du wirst dich deinem Volke offenbaren. Du bist der Sieger von Golgatha und dein Sieg ist unser Sieg. Dein Wort ist unser Wort. Herr, wir danken dir für alles. Segne uns nun und entlasse uns in deinem Segen. Dir sei der Dank für alles. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Amen.